Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Seit gestern berät das EU-Parlament das neue EU-weite Klimagesetz, das Ursula von der Leyen's Green Deal umsetzen soll. Heute wird abgestimmt, morgen kennen wir das Ergebnis. Dauert also immer alles etwas in der Politik. Die Frage ist, könnten die Ideen kreativer Köpfe nicht auch ohne die Vorgaben aus Brüssel das Klima retten, indem man der Politik einfach zeigt, wie es geht mit neuen technischen Erfindungen? Ich frage das den Vorstand der Stiftung Jugend forscht, Dr. Sven Basio. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie erfinderisch ist denn die Generation Fridays for Future, was ihre eigenen Ziele angeht, also Umwelt- und Klimaschutz? Was erleben Sie da?
Sehr erfinderisch. Wenn man sich die Themen anguckt, die die Jugendlichen wählen, dann steht Umweltschutz und Klimaschutz ganz, ganz stark im Fokus. Jugendforscht wurde schon 1965 gegründet. Und wenn wir uns kurz angucken, was in den Dekaden an Themen gewählt wurde von den Jugendlichen, da waren die 60er Jahre und Anfang der 70er ganz stark geprägt von der Raumfahrt. In den 70ern macht man sich schon Gedanken um Umweltverschmutzung. In den 80ern kommt dann die Robotik hoch, parallel zur Informatik in den 90ern, Internet, Kryptographie und so weiter. Und ab den 2000ern haben wir Themen wie erneuerbare Energien und 2010er Jahre tatsächlich den Klimawandel. Und das ist wirklich, das zeigt uns, wie sehr die Jugendlichen am Puls der Zeit sind, wie nah die an den Themen dran sind, die wirklich gelöst werden müssen. Und wir versuchen eben als Plattform, eine Plattform zu sein, für diese kreativen Jugendlichen, ihnen Räume zu geben, damit sie ihren Ideen nachgehen können.
Dann lassen wir uns doch mal reinschauen in Erfindungen, die Sie bei sich auf dem Tisch hatten. Bei Jugend forscht, haben Sie da zum Beispiel schon mal was gesehen, was, sagen wir, die Weltmeere vom Plastik befreien könnte?
Ja, genau, da sprechen Sie genau ein tolles Projekt an. Da ging es darum, Mikroplastik aus den Meeren herauszufischen, herauszufiltern. Aber es gibt auch weitere Projekte, die ganz nah an der Thematik dran sind, die ganz nah an der Umwelt der Jugendlichen dran sind. Ein Beispiel ist der Bau eines Feinstaub-Nassabscheiders für Kleinfeuerungsanlagen. Klingt kompliziert, aber die Jungforscherin hat eben zu Hause erlebt, dass dort Holzpellets verheizt werden, was ja an sich schon ein positiver Schritt in Richtung Klimaschutz ist. Und hat sich aber da Gedanken gemacht, okay, was machen wir mit dem Feinstaub in den Abgasen? Und hat ein tatsächlich fertiges Modell gebaut, das wirklich auch funktioniert, um Feinstaub dort herauszuholen. Das vielleicht im kleinen häuslichen Maßstab. Und noch ein weiteres Beispiel, den Bau eines energieeffizienten Flugzeugtriebwerks. Klingt unglaublich, dass sich Jungforscherinnen und Jungforscher mit Flugzeugtriebwerkstechnik auseinandersetzen. Aber das machen sie tatsächlich. Es war ein sehr, sehr engagierter Modellflieger, der wirklich sich Gedanken gemacht hat, wie kann ich CO2 einsparen bei dem Ausstoß von Flugzeugtriebwerken, und hat auch dort ein sehr, sehr erfolgreiches Konzept vorgelegt.
CO2 einsparen ist das eine, aber wie kriegt man das CO2 wieder raus aus der Atmosphäre? Haben Sie da schon Ideen gesehen?
Einige. Also wir haben jetzt beispielsweise auch eine Algenzüchtungsanlage, wenn man so will, bei der die Luft praktisch Luft durch gewisse Tanks geblasen wird und dort eben Algen das CO2 direkt aufnehmen und umwandeln und so eben in Biotreibstoffe umwandeln. Also der Ideenstrauß ist wirklich groß und breit, den wir da haben. Der andere Punkt ist Umweltmonitoring, Umwelttechnik spielt auch eine große Rolle. Ein Jungforscher hat zum Beispiel auch ein Laser entwickelt, mit dem man eben über der Stadt Wuppertal genau verschiedene Luftverschmutzungsgrade nicht nur feststellen kann, sondern auch analysieren kann, welche Schadstoffe gerade in der Luft sind. Also Sie sehen, die Ideen sind da sehr, sehr breit.
Nun ist ja Corona-bedingt auch der Jugendforschwettbewerb in diesem Jahr komplett ausgefallen.
Ne? Leider.
Hat Sie denn trotzdem im vergangenen Jahr irgendwas besonders beeindruckt? Haben Sie trotzdem Einsendungen bekommen?
Ja, wir hatten 12.000 Anmeldungen. Das ist schon unser Standard sozusagen, unser neuer Goldstandard. Und das Schöne ist, es waren so viele Mädchen dabei wie nie zuvor, nämlich über 40%. Wir haben endlich die 40%-Marke geknackt und freuen uns darüber sehr. Das aber nur am Rande. Die Regionalwettbewerbe konnten erfreulicherweise fast alle noch stattfinden vor der Corona-Krise. Die finden immer so im Februar, März statt. Und deswegen konnte fast jede Jungforscherin, fast jeder Jungforscher sein Projekt präsentieren entsprechend. Und da sind wir eben sehr froh, dass wir da auch einige Themen haben.
Führt das denn eigentlich, wenn man bei Jugend forscht, gewinnt, auch immer zu einer erfolgreichen Karriere in der Industrie oder Wissenschaft? Ich meine, gibt es frühere Teilnehmer, die inzwischen namhafte Macher geworden sind?
Ja, wir haben 9 von 10 Jugendlichen, die bei Jugendforsch teilnehmen, studieren auch ein naturwissenschaftliches Fach beziehungsweise gehen in diesen berühmten MINT-Bereich. Und wenn wir über große Namen und erfolgreiche Ehemalige sprechen bei Jugendforsch, dann darf ein Name nicht fehlen, das ist Andreas von Bechtolsheim. Er hat zwar schon, ist eine Weile her, dass er teilgenommen hat, 1974, ist aber nach seinem Physikprojekt, das er bei Jugendforsch eingereicht hat, ist er in die Vereinigten Staaten gegangen, um dort Informatik zu studieren und hat dort auch prompt der ersten Kleincomputer, vernetzte Kleincomputer für Büros gebaut aus Standardteilen. Stanford University Network hieß sein Unternehmen, Sun Microsystems, das er tatsächlich noch auf dem Campus gegründet hat. Anschließend hat er eine ganze Reihe weiterer Unternehmen gegründet und zuletzt eben Arista Networks. Er ist der Thematik Informatik treu geblieben und sorgt eben dafür, dass unser Internet schneller funktioniert mit Switches für Cloud Computing. Aber nicht nur das, er ist einer der erfolgreichsten Deutschen in den USA. Die Erklärung ist leicht, er war einer der ersten Google-Investoren, also er fördert Startups und damit fördert er auch heute noch sehr, sehr viele junge Ideen und fördert die weiter.
Nun ist die Teilnahme bei Jugendforscht, ist sie altersbegrenzt? Also ich habe gelesen, die Teilnehmer sind ja meist so zwischen 10 und 21 Jahre alt. Wie intensiv schaut eigentlich die Wirtschaft auf diese jungen Forscher, um sie bei Talent gleich vereinnahmen zu können? Werden die weggekauft direkt?
Ganz so dramatisch ist es nicht, aber wir bringen ja die Jugendlichen schon sehr früh mit Wirtschaft zusammen, denn die Wettbewerbe, die Jugendforschwettbewerbe finden bei unseren Partnerunternehmen statt. Wir haben 250 Unternehmen, die entweder Wettbewerbe ausrichten oder aber Preise stiften in unserem Netzwerk. Wir sind also da sehr breit aufgestellt und diese Verbindung Schule, Jugendliche, das ist eben eine also Schule und Jugendliche zur Wirtschaft ist eine ganz wesentliche, das zeichnet uns auch aus und wir haben einige Ideen, die tatsächlich dann im Unternehmen geblieben sind gewissermaßen. Und da haben wir eben ein Beispiel eines Auszubildenden, der sich damit befasst hat, wie kann ich denn Lecks in irgendwelchen Lackschläuchen, also Schläuche von Lackiermaschinen, wie kann ich denn dort irgendwelche Lecks detektieren? Und diesen Sensor, den der Jungforscher bei Jugendforsch entwickelt hat, der ist tatsächlich heute im Einsatz bei Automobilherstellern. Und das ist ein schönes Beispiel. Wenngleich man auch sagen muss, dass nicht jede Idee, die die Jungforscher haben, schon gleich serienreif und produktionsreif ist. Das ist nochmal ein langer Prozess dahin.
Im EU-Parlament wird heute abgestimmt über den Green Deal von Ursula von der Leyen. Wir fragten den Vorstand der Stiftung Jugendforsch, Dr. Sven Basio, wie denn eigentlich die Ideen der jungen Erfinder sind in diesem Gebiet. Herr Basio, herzlichen Dank und einen schönen Tag noch.
Sehr gerne, das wünsche ich Ihnen auch.
Danke.
Wiederhören.